Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Klimaschutz nicht schwächen. Bundesregierung muss Führungsrolle in der Klimapolitik einnehmen. Und ich eröffne gleich die Aussprache, wenn hier alle, die sich von uns trennen wollen, verabschiedet haben, und zwar bitte schnell und möglichst leise. Und alle, die sich beteiligen wollen, passiv oder aktiv dazugesellt haben. Wenn Sie es ein bisschen beschleunigen würden, dann könnten wir ein bisschen schneller vorankommen. Darum bitte ich. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort Lisa Badum für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Stunde wird in Belém in Brasilien auf der Weltklimakonferenz unsere Zukunft verhandelt. Und fast zeitgleich wurde gestern im Koalitionsausschuss auch verhandelt. Und welches Signal ging vom Koalitionsausschuss an die Welt? Etwa wie viel Euro Sie in den Waldschutzfonds stecken wollen, um die grünen Lungen weltweit zu retten, zu schützen? Oder wie wir schnell aus fossilem Gas aussteigen? Oder wie wir Privatjets und Erste-Klasse-Tickets beim Flug stärker besteuern können, wie es die Weltbank will? Waren das die Signale, die Sie gesendet haben? Nein, nichts von alledem. Sie haben entschieden, die Luftverkehrsabgabe zu senken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist absurd. Und das steht ja leider symbolisch dafür, wie Deutschland und Europa zur Klimakonferenz gefahren sind. Die Chefarchitektin des Pariser Klimaabkommens hat es so formuliert: China habe in der Klimadiplomatie keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr, weil Europa schwächelt. Das trifft uns, mich zumindest, wirklich wie ein Schlag ins Gesicht. Und es trifft uns so stark, weil Sie es, weil die Bundesregierung es war, die hier mitbeteiligt war an der Schwächung der EU und an der Schwächung der europäischen Klimapolitik. Jetzt werden Sie wieder sagen, wir werden es gleich in den kommenden Reden hören, na ja, wir konnten nichts dafür, es war Polen, es war Italien, die Regierungen haben alles blockiert. Es stimmt, die Regierungen haben keine gute Rolle gespielt. Doch Sie sind es, die seit Wochen und seit Monaten unsägliche Debatten lostreten, ob Wirtschaft und Klimaschutz zusammenpassen, ob wir das Verbrenner ausverschieben sollten, ob Gaskraftwerke die Zukunft sind, ob Deutschland überhaupt irgendeinen Beitrag an der Klimakrise hat, irgendeine Schuld daran hat. Das ist keine Führung, das ist Stammtisch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und traurig genug, dass der sogenannte Außenkanzler Merz, ich weiß gar nicht, ob Führung verlangt war, aber jedenfalls ist sie nicht gekommen, hier uns so geschwächt hat international und in wenigen Tagen, muss man sagen, eingerissen hat, was viele und auch von der Leyen von der CDU als EU-Kommissarin in Jahren aufgebaut hat. Während Sie hier bremsen, investieren andere. China steckt gewaltige Summen in Entwicklung, in Forschung, in Erfindung, industrielle Zukunft, während wir unsere Stärke, und das ist unsere Innovation, gerade kaputt machen. Hören wir uns doch die Wirtschaftsweisen dazu an. Sie sagen, wenn Sie das Sondervermögen für Klimaschutz und Infrastruktur sinnvoll einsetzen würden, dann könnten wir das Wirtschaftswachstum verdoppeln und noch viel mehr. Aber was machen Sie? Sie vertändeln dieses Geld. Was bedeutet Ihr klimapolitischer Sagen für den Bürger, die Bürgerin, den Konsumenten? Sie haben Unsicherheit. Sie wissen nicht, welcher CO2-Preis kommt. Sie wissen nicht, planen Sie noch ein Klimageld? Sie wissen nicht, reißt Frau Reiche Ihnen morgens die Solaranlagen vom Dach und kürzt abends die Wärmepumpenförderung? Nur eines ist gewiss. Die allgemeine Senkung der Stromsteuer kommt nicht. Das haben Sie gestern im Bundestag wieder abgelehnt. Das ist schwach. Aber wissen Sie was? Wir lassen uns die Hoffnung nicht nehmen. Und deswegen fahren wir zur Klimakonferenz. Ja, Hilse, wir fahren zur Klimakonferenz, nicht wie Sie als Klimaleugner, sondern um dort Deutschland und Europa zu repräsentieren, um zu zeigen, was möglich ist, wenn Politik nicht verhindert. 60% Erneuerbare im Strommix, die Wärmewende angeschoben, trotz der ganzen Sachen, die Sie in die Speichen werfen wollten. Millionen Menschen, die ihre Energie selbst erzeugen. Deutschland kann eben mehr. Und ja, wir fahren auch, um mit den anderen Staaten zusammenzuarbeiten. Wir sind eine Friedensmacht, wir sind eine Handelsmacht. Wir brauchen die internationale Gemeinschaft. Wir brauchen die 191 anderen Staaten, die dort auf der Weltklimakonferenz ist. Und wir brauchen übrigens auch die indigenen Gemeinschaften in Brasilien und anderswo, die unsere Regenwälder und unsere grünen Lungen schützen. Und wir brauchen Demokratien wie Brasilien, die sich gegen extreme Kräfte stellen, die sich gegen Abholzung stellen und an unserer Seite sind. Wir brauchen diese Partner. Und Sie alle und diese Partner alle brauchen ein Deutschland, das führt und das nicht blockiert. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte ist Marc Helfrich für die Unionsfraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Und jede Woche grüßt das Murmeltier. Liebe Frau Badum, wenn Sie eins bewiesen haben, dann mit Ihrer Rede, dann, dass es auch einen Ökostammtisch gibt. Ihre Rede hatte streckenweise tatsächlich dieses Niveau. Die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen haben eine weitere Debatte zur Klimakrise aufgesetzt. Dieses Mal werfen Sie der Bundesregierung Führungsversagen und eine Schwächung der EU-Klimapolitik vor. Offenbar besteht ein großes Bedürfnis, dieselben falschen Argumente immer und immer wieder zu wiederholen, in der großen Hoffnung, dass sie irgendwann überzeugender werden. Das tun Sie aber nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Unser Umweltminister Carsten Schneider hat vergangene Woche in Brüssel hart verhandelt. Das Ergebnis ist ein europäisches Klimaziel von 2040 -90% gegenüber 1990. Und für uns als Deutsche liegt es doch aus Wettbewerbsgründen in unserem ureigenen Interesse, dass Europa ein klares Ziel setzt. Ein Ziel, das in Einklang mit unserem nationalen Pfad von -91% steht. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum Deutschland ein Interesse an der Schwächung der europäischen Klimaschutzpolitik haben sollte. Die Vorreiterrolle der Europäischen Union beim internationalen Klimaschutz gelingt nur, wenn alle Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen. Denn unsere europäische Wirtschaft leidet spürbar im internationalen Wettbewerb. Doch eines muss klar sein, es waren nicht allein die Umwelt- und Klimaschutzauflagen, die uns ausgebremst haben. Es waren jahrelang falsch gesetzte wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa und ja, in manchen Unternehmen auch falsche Managemententscheidungen. Wir hinken beim Wasserstoffhochlauf hinterher und haben zentrale Zukunftsindustrien von CCS über Batteriezellfertigung bis hin zur Chipproduktion nicht entschlossen genug vorangetrieben. Die Lieferengpässe, die wir heute erleben, sind daher kein Zufall, sondern direkte Folge dieser Versäumnisse. Gleichzeitig stemmen unsere Betriebe all das unter den weltweit strengsten Umwelt- und Klimaschutzauflagen. Das setzt die europäischen Unternehmen massiv unter Druck. Und jetzt liegt es an uns, diese Fehler zu korrigieren und eine klare politische Antwort zu geben. Und genau deshalb haben die Umweltminister stundenlang gerungen, unter welchen Bedingungen das 90% Klimaziel von allen Mitgliedstaaten mitgetragen werden kann. Die Antwort sind Instrumente zur Flexibilisierung. Erstens, ab 2036 dürfen schrittweise bis zu 5 Prozentpunkte der Minderung über glaubwürdige, zertifizierte und permanente CO2-Gutschriften erfolgen. Zweitens, es werden Negativemissionen bei der Anrechnung zugelassen. Und drittens gibt es eine Revisionsklausel für das Klimaziel, auch wenn Ihnen das nicht passt. Richtig finde ich auch, dass die Umweltminister die Kommission aufgefordert haben, die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten im europäischen Emissionshandel langsamer abzuschmelzen. Und auch, dass es weiterhin Zertifikate über 2039 hinaus geben soll. So stellen wir sicher, dass europäische Unternehmen nicht abwandern. Nur eine wirtschaftlich erfolgreiche EU wird andere Länder überzeugen können, selbst ehrgeizigen Klimaschutz zu betreiben. Und das ist in diesen Tagen, in denen sich Vertreter aus aller Welt anlässlich der 30. Weltklimakonferenz in Brasilien treffen, wichtiger denn je. Wir haben aus meiner Sicht ein ehrgeiziges Paket, das dem klimapolitischen Führungsanspruch der EU gerecht wird. Von Klimakollaps und Führungsversagen kann also überhaupt keine Rede sein, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sondern vielmehr von unangebrachter Panikmache der grünen Bundestagsfraktion. Sie von Bündnis 90 Die Grünen sollten sich lieber mal selbst an die eigene Nase fassen. Was haben Sie für den Klimaschutz in der letzten Wahlperiode erreicht? Ich sage es Ihnen, Sie haben das Klimaschutzgesetz aufgeweicht und mit dem verstolperten Heizungsgesetz der Akzeptanz für den Klimaschutz in unserem Land erheblichen Schaden zugefügt. Uns nun Führungsversagen und eine Schwächung der EU-Klimapolitik vorzuwerfen und teilweise zu insinuieren, wir hätten auch noch andere instrumentalisiert, weil wir selbst dazu nicht Farbe bekennen mögen, ist schlicht und ergreifend unredlich, Frau Badung. Wir stehen zur ambitionierten Klimaschutz ohne ideologische Scheuklappen und mit Blick auf Akzeptanz und auch auf Wirtschaftskraft. Und genau das erwarten die Menschen in unserem Land, und genau das braucht unser Weltklima.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Carsten Hilser für die AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und selbstverständlich werte Zweifler am natürlichen Klimawandel. Klimakollaps, Klimakrise, Klimakatastrophe, normales Wetter scheint es nicht mehr zu geben. Im Sprachgebrauch der falschen Propheten gibt es auch keine warmen Tage mehr. Es gibt nur noch Gluthitze oder Höllenhitze, kein Regen, sondern Stark- oder Extremregen, keine trockenen Perioden mehr, sondern Dürren und Extremdürren. Diese rabulistische, panikschürende Argumentationsweise der Klimasekte zielt natürlich darauf ab, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie dafür gefügig zu machen, auch die teuersten, sinnlosesten und absurdesten Maßnahmen hinzunehmen. Und wie bei den großen Kirchen, Sekten und Weltuntergangspropheten üblich, fordert man von den Untergebenen ein asketisches Leben nach den Regeln der Klimakirche, diesmal nicht um dem Fegefeuer, sondern um der Klimahölle zu entgehen. Gleichzeitig lässt man es sich aber gut gehen, düst per Flugzeug durch die Welt, gern auch mit Privatjet, macht es sich auf Luxuskreuzfahrtschiffen bequem und befährt mit Luxuskarossen die eigens für den Klimakirchentag in den Regenwald getriebene Schneise. Was für eine widerwärtige Heuchelei. Um die Menschen in Panik zu halten, bedienen sich die falschen Propheten sehr gern auch der panikverbreitenden und vom Staat bezahlten Apokalyptiker im Gewand von Wissenschaftlern, die selbstverständlich deren Lied singen, wessen Brot sie essen. Einer dieser Vertreter mit offensichtlich dissoziativen Störungen äußerte schon 2019 in vollkommen realitätsferner, manche würden sagen in vollkommen verrückter Weise, die Menschheit verliert die Kontrolle über den Zustand der Erde. Was für eine Hybris. Wann hatte die Menschheit jemals die Kontrolle über den Zustand der Erde? Zu keinem Zeitpunkt. Die Menschheit kontrolliert weder die Sonnenaktivität noch die Verschiebung der Kontinente, auch nicht den Orbit der Erde um die Sonne, keinen Vulkanismus oder Meeresströmungen. Alles Dinge, die den Zustand der Erde und das Klima beeinflussen. Nichts davon kontrolliert die Menschheit. Gar nichts. Aber Sie wollen den Klimakollaps verhindern, und Deutschland soll eine Führungsrolle in der Klimapolitik einnehmen. Am deutschen Wesen soll zum wiederholten Male die Welt genesen. Darauf hat die Welt gewartet, dass Deutschland wieder die Führungsrolle übernimmt. Allerdings, das tut Deutschland schon. Deutsche Politiker haben eine Führungsrolle und sind dabei, zusammen mit der EU die Wirtschaft in Deutschland zu vernichten. Sie sind verantwortlich für den nahenden Wirtschaftskollaps. Gerade kamen die Zahlen des IFO-Instituts heraus, die das dokumentieren. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie befindet sich auf einem neuen Tiefpunkt, sagte der Leiter der IFO-Umfrage, Klaus Wohlrabe. Zitat: Das zeigt, wie stark die strukturellen Probleme inzwischen durchschlagen. Er berichtet von 36,6% weniger Wettbewerbsfähigkeit. Und weiter: Besonders dramatisch ist die Situation in den energieintensiven Unternehmen. Jedes zweite Unternehmen in der Chemieindustrie sei voll betroffen. Dort liege die Auslastung nur noch bei 70%, bei den Herstellern von elektronischen und optischen Maschinen bei 47%, bei Maschinenbau, einst das Glanzlicht deutscher Ingenieurkunst, bei 40%. Das ist der schlechteste Erhebungswert seit 30 Jahren. Die Metallindustrie seit 2018 ein Minus von 15% in der Produktion eingefahren. Rund 250.000 Jobs sind bereits vernichtet. Im Handwerk stehen 125.000 Betriebe mit rund 700.000 Arbeitsplätzen vor dem Aus. Und die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Das ist der Nettoeffekt Ihrer großen Transformation aufgrund Ihres Klimaschwindels. Mehr Führungsrolle in den eigenen Untergang geht eigentlich nicht. Und Sie alle sind für diesen Niedergang verantwortlich. Ihre Führungsrolle vernichtet in atemberaubender Geschwindigkeit unseren Wohlstand. Und die Bürger spüren es quasi am eigenen Leibe, die hohen Energiepreise, die höchsten Strompreise der Welt und ihre Auswirkungen auf Herstellungspreise und Transport fressen das Gehalt der meisten Deutschen bis zum Ende des Monats komplett auf, sehr oft auch schon vorher. Im nächsten Jahr steigt die CO2-Steuer noch einmal von 55 auf 65 Euro pro Tonne und verteuert damit das Leben von Familien weiter um viele hundert Euro pro Jahr. Es wird Zeit, dass diejenigen, die die Führungsrolle beim Niedergang Deutschlands zu verantworten haben, zurücktreten und die Bürger entscheiden lassen, ob sie einen weiteren Niedergang wollen oder stattdessen eine Politik der Vernunft, die unseren Wohlstand und Arbeitsplätze sichert und mit der sie letztendlich mehr Geld in der Tasche haben. Und diese Politik gibt es nur mit der AfD. Ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist die parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Rita Schwarze-Löhr-Sutter.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Quasi fast heute ist die Bundesregierung ein halbes Jahr in Amt, und Klimaschutz hat von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt. Und Klimaschutz hat auch ein so starkes Gewicht, dass es im Grundgesetz verankert ist. Und dafür bin ich auch allen dankbar, die dazu beigetragen haben und die das möglich gemacht haben. Und wir haben außerdem das großartige Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz weiterentwickelt und auch finanziell entsprechend hinterlegt. Aber wirksamer Klimaschutz braucht das gemeinsame Handeln, Frau Badum, von Europa und der Welt, nicht von uns alleine. Und deshalb ist es ein wichtiger Erfolg, dass sich der EU-Umweltrat Anfang dieses Monats darauf geeinigt hat. Eine Einigung. Es hätte nichts gebracht, wenn wir alleine dagestanden wären und es keine Einigung zustande gekommen wären. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ein verbindliches 2040-Ziel haben. Und das heißt, 90% der Treibhausgasemissionen in Bezug auf 1990 müssen gesenkt werden. Und außerdem konnte der Umweltrat mit der erforderlichen Einstimmigkeit den Klimaschutzbeitrag der EU für 2035 beschließen. Und mit diesem 2035 NDC geht eine Senkung der Emissionen um 66,25 bis 72,5% im Vergleich zu 1990 einher. Und diese Einigung zeigt auch, Europa ist handlungsfähig und auf Europa ist auch Verlass. Wichtig war uns vor allem, dass wir 2040 in Deutschland und in der EU auf einem nahezu identischen Wert landen. Und das ist für die deutsche Wirtschaft zentral, weil es nämlich auch bedeutet, dass wir faire Wettbewerbsbedingungen haben. Und das brauchen wir auch. Dazu trägt auch bei, dass wir den Emissionshandel für die Industrie so weiterentwickeln, dass er mit den 90% kompatibel ist und auch nach 2039 Zertifikate in den Markt kommen. Und mit der europäischen Einigung sind wir jetzt zu China. China macht einen eigenen Emissionshandel. Und da gibt es auch eine CO2-Bepreisung, Herr Kraft. Und mit der europäischen Einigung sind wir jetzt auch gut vorbereitet, in Belém auch eine starke Rolle zu spielen und zu übernehmen. Und für die Konferenz ist von großer Bedeutung, dass wir auch den deutschen Beitrag für die internationale Klimafinanzierung sichergestellt haben. Und all das Stand heute ist das Ergebnis der Klimaschutzpolitik dieser Bundesregierung. Und ich bin auch den Grünen dankbar dafür, dass sie mir mit der Aktuellen Stunde diese Möglichkeit auch geben, hier die Ergebnisse der letzten 6 Monate vorzuzeigen und vorzustellen. Und wir teilen ja die Sorge um die Klimakrise und ihre Folgen. Hören Sie mal zu, Frau Badung, sonst kriegen Sie ja gar nicht mit, was ich sage. Wir teilen ja tatsächlich die Sorge, aber was wir nicht teilen, ist der Fatalismus von Ihnen. Unsere Klimapolitik steht für eine anpackende Zuversicht. Und wir wollen, brauchen die Menschen, wollen auch eine Perspektive haben. Die wollen nicht nur hören, was alles nicht geht und wie schlimm ist, sondern wir packen an, wir zeigen, wie der Weg in Richtung Klimaneutralität auch gehen kann und dass sie auch morgen noch einen Job haben und auch ihre Brötchen verdienen können. Und wir wollen, dass wir hier wieder zusammenbringen, statt weiter zu spalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das spielt auch für unsere Demokratie eine wichtige Rolle. Aber wenn Sie von einer fehlenden Führungsrolle sprechen, dann verkennt es schlichtweg auch die geopolitischen Realitäten. Die Rahmenbedingungen für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik sind mit dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen, der amerikanischen Zollpolitik und auch der chinesischen Marktabschottungspolitik nicht günstiger geworden. Und Frau Barth, um China immer als Vorreiter nennen zu wollen, sonst sind Bündnis 90 Die Grünen ja auch sehr kritisch bei China. Und zu China muss man sagen, sie sind auf einem Weg. Sie investieren in Erneuerbare, aber sie sind immer noch der größte Emittent von CO2. Und zudem gibt es in Europa aber auch neue politische Realitäten. Umso wichtiger war es, dass es unser Bundesminister Carsten Schneider in Brüssel gelungen ist, diese Spaltung zu verhindern, nämlich zwischen den Mitgliedstaaten. Und das ist ein großer Erfolg. Und ich rate sehr dazu, diese Entwicklungen in der EU und in der Welt auch zur Kenntnis zu nehmen. Das kann man nicht einfach ignorieren. Und es hat im Umweltrat viele Diskussionen und lange Verhandlungen benötigt, um auch eine Zustimmung von den Ländern zu finden und eine gelungene Lösung dann auch zu präsentieren. Es spricht für die Führungsrolle Deutschlands, dass trotz aller Widerstände eine Einigung auf dieses gemeinsame 2040-Ziel und das gemeinsame 2035-NDC tatsächlich erreicht werden konnte. Und Carsten Schneider, unser Umweltminister, dankt auch dem Bundeskanzler, den Kabinettskolleginnen und den Kollegen dafür, dass sie diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ich will es nur noch mal deutlich auch hier sagen. Auch da gilt, nur gemeinsam erreichen wir etwas. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die deutsche und die EU-Klimapolitik sind gestärkt in die Anfang der Woche begonnenen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz gegangen. Wir sehen es absolut richtig an, dass die brasilianische Präsidentschaft die COP30 explizit als eine Umsetzungs-COP ausrichtet. Und in den Verhandlungen treffen Klima, Naturschutz und auch soziale Fragen aufeinander. Und dafür steht exemplarisch auch das Amazonasgebiet als Austragungsort. Deutschland teilt ausdrücklich das Ziel einer Umsetzungs-COP, Klimaziele ambitioniert umzusetzen und nicht nur zu versprechen. Ziele müssen auch erreicht werden können. Und mit einer Just Transition, also die soziale Umsetzung, sollen die Schwächsten in unserer Gesellschaft geschützt werden, die oft am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Deutschland unterstützt diesen Ansatz als Brückenbauer im globalen Süden, als verlässlicher Partner in der internationalen Klimafinanzierung sowie der globalen Energiewende. Und meine Damen und Herren, die Bundesregierung ist sich bewusst, dass es klug ist, auf Klimaschutz zu setzen. Es rechnet sich und es funktioniert. Und ich will hier einfach auch noch mal sagen, wo funktioniert es denn tatsächlich und wo schafft es Arbeitsplätze? Der GreenTech-Atlas hat es noch mal gezeigt für 2023. Dieser Sektor ist der einzige Sektor, der in den letzten 10 Jahren tatsächlich ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von annähernd 5% hatte. In der Zwischenzeit mehr als 3,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sprich Beschäftigung, auch schafft. Und das zeigt doch auch, wo Perspektiven liegen. Hauptsächlich auch die Kreislaufwirtschaft macht uns resilienter, indem wir, wo wir sehen, wie die Rohstoffmärkte aussehen, indem wir es wiederverwenden. All das zeigt, da sind wir gut mit vorne dabei. Und es lohnt sich dann auch, in Klima- und Umweltschutz zu investieren. Es gibt also keine.
Frau Staatssekretärin, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Schmidt von der AfD-Fraktion?
Gerne.
Bitte schön.
Geehrte Frau Staatssekretärin, Sie hatten es jetzt von der Green Tech. Sie haben ja, waren ja Schirmherrin von einem entsprechenden parlamentarischen Frühstück, wo wir auch waren, meine Kollegen und ich, bis zum Schluss allerdings. Und es kam dann dabei raus, dass die Statistik, die da vorgelegt wurde, auch die Investition in den Netzausbau in Deutschland enthält. Und es wurde ja gezeigt, dass die Arbeitsplätze so stark zunehmen und dass da so viel Umsatz generiert wird. Aber der größte Teil dieser Arbeitsplätze, der größte Teil des Umsatzes ist der Netzausbau hier in Deutschland. Das sind Investitionen, die sich erst noch amortisieren müssen. Es ist also kein Wirtschaftswunder. Es heißt nur, dass wir jetzt ganz, ganz viel Geld ausgeben, das wir wahrscheinlich nie wieder in der Stromversorgung wieder einnehmen können.
Ich habe Ihre Frage verstanden. Und natürlich sind Investitionen keine Chips, wo man gleich ein Geld hat, sondern es ist in der Ökonomie so, dass man mit Investitionen erstmal tatsächlich investiert, in der Regel wie bei Unternehmen mit privatem und öffentlichem Geld oder von der Bank und am Schluss, wenn das Geschäftsprinzip ja auch trägt, auch eine Rendite hat, Return of Investment. Ich verstehe jetzt nicht, wo Sie hier die Kritik sehen, wenn eine Investition ist, A, Arbeitsplätze schafft, B, eine Resilienz in Infrastruktur, in eine kritische Infrastruktur. Und ich glaube, das brauchen wir mehr denn je, eine kritische Infrastruktur, die sicher ist und wo sich auch unsere Bürgerinnen und Bürger auch verlassen können. Also, wie gesagt, es gibt kein Grund für Fatalismus und Resignation, sondern wir machen Mut in schwierigen Zeiten auf dem Weg zur Klimaneutralität. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Als nächstes spricht Dr. Fabian Pfahl für die Fraktion Die Linke.
Herr Präsident, wir sprechen hier über die Führungsrolle Deutschlands in der Klimapolitik. Dabei müssen wir die unzureichende Klimapolitik der Vorgängerregierungen nun auch noch gegen eine von Lobbyinteressen geprägte Koalition verteidigen. Zu den Zielen bekennen Sie sich, aber wie wollen Sie diese Ziele erreichen? Für die EU bedeutet das, will die EU ihr Klimaziel im Jahr 2035 erreichen, die Treibhausgase zwischen 66 und 72% zu reduzieren, muss sie in 10 Jahren fast noch mal so viel an Treibhausgasen einsparen wie in den 35 Jahren zuvor. Die bisherigen Einsparungen im Bereich Energie waren dabei verhältnismäßig einfach. Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft, bei denen ist das sehr viel schwieriger und das kommt jetzt ja auch erst noch. Die Maßnahmen der Regierung sind ja noch nicht einmal im Ansatz dazu geeignet, um auf diesen Reduktionspfad zu kommen. Klimawandel war gestern, Klimakrise ist heute, Klimakatastrophe ist morgen, wenn Sie in der Regierung nicht endlich in die Spur kommen. Und mal besonders, insbesondere für die gesichert Rechtsextremen hier im Haus, ein paar Basics zu den Kipppunkten. Bereits beim Überschreiten von 1,5 Grad drohen sich selbst verstärkende Rückkopplungen. Und letztes Jahr wurden die 1,5 Grad bereits überschritten. Der Kollaps des westantarktischen und des grönländischen Eisschilds wird gewaltige Mengen an Wasser freisetzen. Neben dem, ja, die Ostantarktis, großartig. Topografische Unterschiede zwischen Ost- und Westantarktis führen dazu, dass das westantarktische Eisschild viel, viel schwächer ist, viel instabiler ist als das in der Ostantarktis. Das ist doch einfache Topografie, das ist einfache Physik. Und das setzt eben Wasser frei, was noch dazu den Golfstrom, die atlantische Umweltzirkulation beeinträchtigt. Das könnte sogar zusammenbrechen. Und wenn dann noch der Permafrostboden auftaut auf der Nordhalbkugel, dann werden weitere Mengen an Treibhausgasen emittiert, insbesondere eben Methan, was 81 Mal wirkungsvoller ist wie CO2 auf 20 Jahre gerechnet. Neue Studien zeigen, dass die Korallenriffe bereits ihren Kipppunkt erreicht haben, ein unschätzbarer Verlust an Biodiversität. Und der Kipppunkt der Regenwälder im Amazonas womöglich erreicht, im Kongobecken demnächst vielleicht auch, weil durch Entwaldung, Trockenheit, Brände und Erderhitzung die Wälder so sehr geschädigt sind, dass die von einer Kohlenstoffsenke selbst zu einer Kohlenstoffquelle werden. Bereits jetzt verändert sich Wetter und Temperatur dramatisch. Wir reden hier von Hitzewellen mit bis zu 45 Grad Celsius bei uns im Sommer, Jahrhundertfluten alle paar Jahre und lange Dürreperioden. Und dass die Regierung vor diesem Hintergrund Gaskraftwerke ausbauen, bis 2038 Kohle verstromen und das Verbrenner aus rückgängig machen will, ist auch eine offenkundige Respektlosigkeit vor der Wissenschaft. Wir müssen jetzt das Ruder herumreißen. Und dabei ist die EU ein Totalausfall. Nun beschlossen, der Ablasshandel mit oft dubiosen CO2-Emissionszertifikaten aus Nicht-EU-Ländern, das dient nicht dem Klimaschutz, sondern Konzernprofiten. Und bei uns Agrarmobilitätswende, Totalausfall, Wärmewende, da sind Sie dabei, den zarten Beginn auszubremsen. Stattdessen gibt es schicke Headlines mit Klimazielen, die Sie nach empirischer Analyse jedoch reißen werden. Und von der Analyse kommen wir zum Notwendigen. Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir Ihnen auch schon zigmal ins Stammbuch geschrieben haben, aber hier nochmal. Sofort braucht es einen Stopp der Überkapazitäten bei Gaskraftwerken. Zudem Ausweitung und Erhöhung der Mittel für den Austausch von Heizungen, und zwar sozial gestaffelt. Der Kohleausstieg 2030, Rückkehr zum 9-Euro-Ticket, Stopp des Neubaus von Autobahnen, Tempolimit 120 auf Autobahnen und noch strenger innerorts und auf Landstraßen. Allein diese Maßnahme bringt 8 Millionen Tonnen CO2 weniger. Im Bereich Ernährung, keine Steuern auf nachhaltige Lebensmittel, das geht ebenfalls sofort. Agrarwende, weg mit den Tierfabriken, beginnen Sie damit, die Gülleflut einzudämmen. Das sind 10 Maßnahmen als Sofortprogramm gegen den Klimakollaps und dazu bitte ein Klimageld, 320 Euro pro Person und Kopf, pro Person im Jahr, finanziert aus der CO2-Bepreisung. Denn wenn wir nicht sofort mit voller Kraft handeln, dann sind nicht nur Wohlstand und Arbeitsplätze gefährdet, sondern auch unsere Erde. Und damit auch Sie das mal verstehen in der Sprache des Kapitals. Mit Ihrer Politik entziehen Sie der Menschheit die eigene Geschäftsgrundlage. Am Ende steht der Totalbankrott der Zivilisation, die ökologische Insolvenz des Planeten. Richten Sie Ihre Politik am wissenschaftlichen Konsens aus. Erkennen Sie, dass die Kipppunkte kein Risiko mehr sind, sondern Realität. Sonst kommen wir in des Teufels Klimaküche mit Friedrich Merz als Küchenchef und einem Kellner aus dem SPD-Umweltministerium. Eine Regierung der Zukunfts- und Klimakiller. Das würde ich auch gerne dem Minister mal persönlich sagen, aber er ist weder heute da noch in 15 der 17 Ausschusssitzungen, die wir bisher hatten, dann eben in einer Rede hier. Dankeschön.
Vielen Dank. Es ist ja jetzt mehrfach die Frage gestellt worden, wo der Minister ist. Der Minister ist regelkonform abgemeldet, ist gerade bei der Umweltministerkonferenz in Saarbrücken. Die nächste Rednerin ist Anna Eikens für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei dem Titel der Aktuellen Stunde, da kann man ja annehmen, dass es quasi mit unserer Klimapolitik kurz vor dem Ende steht und wir sie einstampfen möchten. Und ich möchte, dass wir einmal uns die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate anschauen, um zu zeigen, dass das Gegenteil der Fall bei uns ist. Die Bundesregierung übernimmt die nötige Führung, sie übernimmt Verantwortung, insbesondere, weil es dabei auch um Generationengerechtigkeit geht. Und für meine Partei, für die Bundesregierung, ist auch Generationengerechtigkeit ein wichtiges Anliegen, nicht nur beim Klimaschutz, sondern allgemein bei der Politik. Und deswegen ist gute Klima- und Umweltpolitik für uns auch ein Kernbestandteil. Und genau deshalb haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, dass Deutschland auf Kurs bleibt bei den Fragen der Klimaneutralität, bei dem Thema europäische Ziele. Und wir verbinden das, Klimaschutz mit wirtschaftlicher Stärke, mit sozialer Verantwortung. Und dieser Dreiklang, das ist nicht einfach nur eine Phrase, ein Vorwort, es ist die Leitlinie unseres Handelns. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Auftrag ist dabei auch, das zum Teil verloren gegangene Vertrauen in der Bevölkerung wieder einzusammeln, wieder zurückzuholen, Vertrauen zu gewinnen für gute Klimapolitik, um auch wirklich voranzukommen. Und wenn wir uns jetzt noch einmal anschauen, was in Europa passiert ist. Vor wenigen Tagen haben sich die EU-Staaten auf ein neues Ziel verständigt, rund 90% weniger Treibhausgase bis 2040. Wir haben es auch schon in den Vorreden gehört, im Vergleich zu 1990 und einen guten Pfad für 35 mit bis zu 70% Minderung. Und das ist kein einfaches Zurückdrehen von Klimaschutz, es ist ein ehrgeiziges Ziel und auch ein notwendig wichtiger Kompromiss für Europa. Und natürlich kann man dann auch den einen oder anderen Punkt kritisieren, etwa, dass ein kleiner Teil über internationale Projekte erbracht werden kann. Aber wäre es nicht wichtiger, dass wir dies auch als Chance sehen, für internationale Kooperationen auch in anderen Ländern einen Beitrag zu leisten? Es ist immer eine Frage der Sichtweise, weil Klimaschutz global gedacht werden muss. Und in einer Zeit, das ist ja nun mal auch die Realität, in der die USA aus dem Pariser Abkommen ausgeschieden ist, ist es auch ein wichtiges Signal, dass Europa geeint zur COP fährt, geeint Ziele vorbringt und auch geeint dazu steht. Und ein zweiter Diskussionspunkt, er ist auch schon angesprochen worden, ist der europäische Emissionshandel für Gebäude und Verkehr, der ETS2. Und ja, im europäischen Kompromiss ist die Möglichkeit vorgesehen, den Start auf 28 zu schieben. Und natürlich muss man an dieser Stelle ehrlich sein, ein ETS2, der ein Jahr später kommt, der aber wirklich funktioniert, der auch politisch tragfähig ist, ist auf jeden Fall besser als ein schlechter ETS-2 oder vor allem auch als gar kein ETS-2, weil, wie gesagt, Europa muss sich einigen. Nun zurück auch noch mal kurz zum Titel, die ganze Frage Führungsrolle. Und da möchte ich etwas Grundsätzliches sagen, denn zum Thema Führungsrolle gehört ja auch, aus Zielen echte Projekte zu machen. Und das tun wir genau, wenn wir immer über Planungssicherheit sprechen, wenn wir über Genehmigungsverfahren sprechen, wenn wir über die Beschleunigung dieser Verfahren sprechen, wenn es um Netzausbau geht, um Wasserstoffinfrastruktur, etc. Denn es bringt dem Klima überhaupt nichts, wenn man jetzt Ziele so, so und so definiert, wenn man sich darüber streitet, was ist zu viel, was ist zu wenig, sondern im Endeffekt geht es darum, wirklich ins Machen zu kommen und ins Umsetzen zu kommen. Und schließlich, auch darüber haben wir heute schon gesprochen, Klimaschutz ist keine nationale Aufgabe mehr und es wird immer wichtiger und immer schwieriger, alle an einen Tisch zu holen und mit allen gemeinsam darüber zu diskutieren. Und deswegen findet ja parallel, also deswegen findet nicht parallel die COP statt, aber die COP findet jetzt gerade parallel statt in Belém, wo auch der Minister anreisen wird. Und dort wird sich dann eben herausstellen, wer seine Hausaufgaben gemacht hat, wen wir noch mehr begeistern müssen, wie wir begeistern können. Und es ist wichtig, dass wir da geeint mit einem starken Ziel aus Europa auftreten. Und das ist doch genau das. Das ist Verantwortung übernehmen, das ist Führungsrolle übernehmen. Und das ist wichtig und gut. Und wenn wir alle diesen Kurs kritisch und konstruktiv begleiten und diskutieren, ist das auch sehr wichtig. Und ich wünsche mir dabei, dass es da nicht nur um große Schlagzeilen geht und dramatische aktuelle Stunden, sondern gemeinsam um die Suche nach Lösungen und auch diesen konstruktiven Austausch. Denn daran arbeiten wir, pragmatisch, verlässlich und mit dem Blick auf die nächste Generation. Und das ist für mich echte Führungsverantwortung. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Zu seiner ersten Rede erteile ich das Wort Micha Fehre für die AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Grünen fordern mit ihrer Aktuellen Stunde mehr. Mehr Klimapolitik, mehr Ideologie, mehr Planwirtschaft. Es reicht Ihnen nicht, dass die CDU funktionsfähige Kernkraftwerke sprengt. Es reicht Ihnen nicht, dass Klimakanzler Merz in Fernsehsendungen öffentlich ankündigt, dass er das Leben von allen Bürgern in Deutschland durch die CO2-Bepreisung massiv teurer macht. Und es reicht Ihnen genauso wenig, dass die schwarz-rote Regierung beim aktuellen Klimahysteriegipfel in Belém unverändert auf dem grünen Deindustrialisierungskurs bleibt, was einmal aufs Neue zeigt, wer schwarz wählt, der bekommt in Wirklichkeit grün. Reichen tut das unseren Klimapriestern trotzdem nicht. Denn für die Grünen gibt es eine Agenda, die über allem anderen steht. Netto Null, koste es, was es wolle. Alles für die Dekarbonisierung und damit gleichzeitig auch alles für die Deindustrialisierung unseres großartigen Landes. Nur wir, die AfD, geben 99% für Deutschland. 100% hat man uns ja leider verboten. Und wenn einem wie uns das eigene Land wirklich am Herzen liegt, dann genügt schon das kleine Einmaleins der Klimapolitik, um zu erkennen, dass die Zwangsmaßnahmen und die gigantische Planwirtschaft, die zur Einsparung von CO2 errichtet wird, unserem Land massiven Schaden zufügt. Der Anteil Deutschlands am anthropogenen CO2 liegt bei weniger als 2%. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet mit Kosten für die EU-Klimapolitik bis 2040 von über 3 Billionen Euro. All das mit dem einzigen Anliegen, CO2 zu sparen. Dem viel zitierten wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel schließt sich die AfD-Fraktion im Übrigen an, denn dieser besagt lediglich, dass es einen Klimawandel gibt, und das haben wir auch hier schon mehrfach bestätigt, sehen wir selbstverständlich genauso. dass dieser jedoch maßgeblich auf CO2 zurückzuführen sei, das ist hoch umstritten. Und genau das ist auch der Punkt, an dem Ihre Klimapolitik sektenartige religiöse Züge entwickelt. Ein Glück dabei, dass immer mehr Menschen auf der ganzen Welt erkennen, dass uns der Ökosozialismus nicht in die Erlösung, sondern in die moderne Versklavung führt. Meine Damen und Herren, werte Eurosozialisten, Ihre Klimamesse ist gelesen. Und es ist allerhöchste Zeit, dass auch wir in Deutschland Staat und Religion wieder voneinander trennen. Und als Verfechter dieser zweiten großen Aufklärung in unserer westlichen Religionsgeschichte ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir als zukünftige AfD-Regierung, genauso wie es die USA Anfang dieses Jahres vorgemacht hat, aus dem Pariser Klimaabkommen austreten werden. Und ebenfalls genauso wie die USA CO2 gerade von der Liste der Schadstoffe streicht, ist es für uns genauso selbstverständlich, sämtliche Zwangssysteme zur CO2-Bepreisung sowie alle nationalen Gesetze und Verordnungen dieser Art ersatzlos abzuschaffen. Ganz herzlichen Dank.
Herr Abgeordneter Fehre, es war Ihre erste Rede im Hohen Haus. Ich gratuliere Ihnen dazu. Die nächste Rede hält Dr. Nina Scher für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Richtung AfD möchte ich nur sagen, wenn das jetzt Ihre erste Rede war, dann werden Sie wahrscheinlich schon hoffentlich noch mal irgendwann die Differenzierung zwischen Religionswissenschaft und Parlamentarismus ausfinden. Das ist Ihnen sehr zu wünschen. Wir haben heute die Möglichkeit, uns auszutauschen über die klimapolitischen Anforderungen, die wir haben. Und ich möchte da auch noch mal auch in Richtung Grünen-Fraktion appellieren. Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Es ist, glaube ich, wenig hilfreich, wenn man die Möglichkeiten, die aus deutscher Sicht auch im europäischen Kontext zu machen sind, zu leisten sind, wenn dann die starken Einsätze, die auch von unserem Umweltminister, Klima- und Umweltminister Carsten Schneider in Brüssel geleistet wurden, wenn die dann in ein Licht gestellt werden, dass angesichts der internationalen Dimension auch in Richtung USA, die da alles boykottieren, was an Klimaschutz existiert, und auch in Europa entsprechende Kräfte existieren. Also wenn dann das Engagement unseres Umwelt- und Klimaministers in dieser Art in Abrede gestellt wird, das finde ich einfach nicht lauter und das finde ich einfach auch nicht angemessen für Ihre eigene Fraktion. Aber es kommt natürlich darauf an, dass man streng nach der Prämisse, die wir international verständigt haben, global denken, lokal handeln, auf das schauen, was lokal zu tun ist. Und gerade gestern mit dem Koalitionsausschuss ist zum Beispiel ganz klar vereinbart worden, die erneuerbaren Energienausbauten gehen weiter. Das muss auch weitergehen, weil anders ist Klimaschutz nicht zu erreichen. Die Ausschreibungsmengen werden so weitergeführt. Sie werden nicht eingeschränkt. Und es ist auch festgehalten, dass wir bei den zuzuschaltenden Kapazitäten, also diesen Sicherungsmechanismen, die wir im Energiesicherungssystem brauchen, dass es da nicht einfach nur stumpf um Gaskraftwerke geht, sondern die Gaskraftwerke, die gebraucht werden und die auch noch beihilferechtlich jetzt ja zu klären sein werden, dass die auf jeden Fall vom ersten GW-Gigawatt an H2-ready, also Wasserstoff-ready sein müssen. Auch das ist Bestandteil des Koalitionsvertrages.
Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung von der Abgeordneten Badu, Bündnis 90 Die Grünen.
Alle sind kurz vor, Sie wollen nach Hause. Lisa Badu, Lisa, nimmt es mir nicht übel, aber wir sind Freitagnachmittag und
ja? Das ist ein Nein, habe ich richtig verstanden?
Du hättest bestimmt länger.
Okay, dann setzen Sie gerne Ihre Rede fort.
Ich setze fort. Wir haben auch weitere Aussagen drin, die auch schon übrigens in den europäischen und deutschen Rahmengesetzgebungen drin sind, die natürlich auch mit einfließen in die Umsetzung solcher Planungen, die da bedeuten, wir haben einen Vorrang der Erneuerbaren, wir haben einen Vorrang der Speicher. Also wird es auch bei der Kapazitätssicherung darum gehen, das einzubeziehen. Zudem möchte ich mal festhalten, wo wir jetzt auch schon stehen. Wir haben 350.000 Beschäftigte in den erneuerbaren Energien zurzeit. Und wenn das mit den Zielen, die wir uns auch als Koalition gesetzt haben, wenn wir das fortschreiben, dann werden das im Jahr 2028 nach den jüngsten Zahlen ca. 412.000 Beschäftigte sein. Also ein starker Aufwuchs. Wenn wir das nicht machen, dann sähe es anders aus. Deswegen ganz klar, da steht Beschäftigung hinter, da steht Transformationsfähigkeit und Befähigung hinter, wenn wir Klimaschutz- und Energiewendepolitik machen. Zudem entfallen oft eben diese Bereiche Produktionsinvestitionen in Produktionswerte in Höhe von 76 Milliarden Euro im Jahr 2025. 76 Milliarden ist der Produktionswert, der Bruttoproduktionswert. Wenn man das hochrechnet mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, nach der Prämisse global denken, lokal handeln, dann sind wir im Jahr 2028 auf 92 Milliarden. Also es steht auch für Bruttoinlandsprodukt und für Einnahmefähigkeit, für Resilienz, für Handlungsfähigkeit, wenn wir diesen Weg gehen. Zwei Drittel der Investitionen, und das sei auch noch mal in die Richtung der AfD gerichtet, weil sie das ja einfach immer leugnen, zwei Drittel aller weltweiten Investitionen gehen im Bereich Energie in Elektrotechnik, Erneuerbare und Batterien. Zwei Drittel aller Investitionen. Nur ein Drittel geht in Fossil. Aber Sie wollen genau in dieses kleine Drittel, was immer weniger wird, investieren. Das heißt, Sie steuern, Sie wollen das Land auf Deindustrialisierung zusteuern. Das muss man den Menschen mal sagen. Sie behaupten immer, sich als Schutzpatronen der Menschen aufzuspielen, aber sie arbeiten auf eine Deindustrialisierung Deutschlands zu. Natürlich, das tun sie. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Ich möchte noch weitere Zahlen nennen. 92%, jetzt ist aber schon, der Präsident meldet sich schon. Okay, dann muss ich jetzt einmal Schluss machen, nicht immer überziehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Julia Schneider von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach dieser Debatte bin ich ein bisschen ratlos. Die Staatssekretärin freut sich darüber, dass wir die Aktuelle Stunde zum Thema Klimaschutz anmelden, damit sie darüber endlich mal hier sprechen kann. Die Koalitionsfraktionen beschweren sich darüber. Ich habe das Gefühl, sie verstehen gar nicht so ganz richtig, worum es hier eigentlich geht. Hier fallen Schlagworte. Aber die einzelnen Schicksale dahinter, was das für uns Menschen bedeutet, das kommt hier gar nicht zum Tragen. Es geht gar nicht um Ideologie, es geht auch nicht um Parteitaktik und es geht auch nicht um Koalitionsarithmetik, sondern es geht um die Zukunft, es geht um Menschenleben und es geht auch um Sicherheit. Viele Bürgerinnen dieses Landes haben das verstanden. Gerade gestern war in der Tagesschau die Rede von der Studie, die bestätigt, die Mehrheit der Menschen möchte, dass Deutschland im Klimaschutz vorangeht, dass da mehr passiert. Und auch heute werden wieder viele auf der Straße sein, beim Streik von Fridays for Future mit der klaren Forderung, wir haben keine Zeit mehr für leere Versprechen. Wir erwarten konsequenten Klimaschutz von der Bundesregierung. Und Frau Eikens, Sie haben gesagt, wir müssen global denken. Die Staatssekretärin hat von der internationalen Verantwortung gesprochen. Ja, die ist da und die ist groß. Aber die Finanzierungszusagen, die sind eben nicht vorhanden. Warum wurde denn in Belém keine konkrete Zusage gemacht zum Schutz für tropische Wälder, der Fonds, der dort aufgelegt werden sollte? Damit hat Merz doch Brasilien vor den Kopf gestoßen. Und darum geht es hier. Darum, dass in Deutschland dieses Führungsversprechen nicht eingehalten wird, das Vertrauen in der Bevölkerung sinkt, das Vertrauen in die Politik und in die Bundesregierung. Und das liegt auch daran, dass Sie immer wieder sagen, wir sind uns einig. Aber die Menschen draußen sehen doch, die eine Hand sagt dies, die andere Hand tut das. Zwischen Ihren Worten und den Taten, da liegt ein himmelweiter Unterschied.
Sie sprechen von Klimaschutz und gleichzeitig erhöhen Sie die Kosten für das Deutschlandticket. Sie subventionieren die Luftfahrt. Sie bauen Gaskraftwerke massiv aus. Das passt doch nicht zusammen. Und ich möchte es gerne Herrn Schneider, der heute nicht da sein kann, mitgeben. Erstens bin ich dafür, dass man solche Treffen vielleicht auch mal digital einführt, damit man eben nicht ständig in der Weltgeschichte rumreisen muss. Und zweitens, wenn Sie dann zur COP reisen, bitte geben Sie es ihm mit, dann denken Sie doch fest an die österreichische ehemalige Umweltministerin Leonore Gewessler. Die war mutig, die hat gegen den massiven Druck ihrer Regierung den Weg freigemacht für die Wiederherstellungsverordnung, für die Wiederherstellung der Natur. Und diesen Mut, das ist es, was wir jetzt brauchen. Und dafür kriegen Sie auch Rückenwind aus der Bevölkerung. Berlin hat das gerade gezeigt. Umwelt, Naturschutz, das Klimaschützen, das sind Themen, die die Menschen zusammenführen. Hier in Berlin wurde im Abgeordnetenhaus ein Gesetz verabschiedet, fraktionsübergreifend, von der Linken bis zur CDU, das die Bürgerinnen und Bürger vorbereitet haben. Hier wurde Konsens gefunden, damit mehr Bäume gepflanzt werden, damit es mehr Klimaschutz und mehr Klimaanpassung gibt. Und ja,
als Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Kraft von der AfD?
Nein.
Dann setzen Sie bitte fort.
Vielen Dank. Hier hat man sich zusammengefunden, in Berlin, fraktionsübergreifend, gesellschaftsweit, für dieses Vorhaben. Und das müssen wir doch hier im Parlament als Parlamentarierin der demokratischen Fraktionen im Herzen haben. Das ist doch unsere Aufgabe, dieses Land voranzubringen, die Menschen zu schützen. Es gibt auf der Seite der Zeit gerade so einen Simulator. Da kann man eingeben, wie alt das eigene Kind ist und mal nachvollziehen, wie es die Klimakrise erleben wird. Und die Zeit nennt das derzeitige Szenario, wenn die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, aber zu wenige, das nennt sie realistisch. Da wird ausgerechnet, dass mein Kind, wenn es 30 ist, in einer Welt leben wird, die sich um 2 Grad erhitzt hat. Das heißt tödliche Hitzewellen, zerstörerische Sturmfluten und Dürren. Ja, das klingt katastrophal, es ist auch katastrophal. Wenn mein Kind 55 ist, ich 89, dann sind 40 Grad im Sommer normal und dann gehe ich nicht mehr raus. Und diejenigen, die es sich leisten können, werden zu Hause sein mit ihrer Klimaanlage. Ja, aber es gibt ganz viele Menschen, die sich gegen die Klimakrise eben nicht so wappnen können. Und bei denen stehen Sie in der Verantwortung. Und jetzt haben Sie gerade die historische Möglichkeit, 500 Milliarden Euro Klimasondervermögen. Klimasondervermögen. Nutzen Sie es für den Aufbruch im Klimaschutz, für Klimaneutralität, für Resilienz, für Sicherheit, für die Bürgerinnen. Und dafür gehe ich jetzt auf die Klimademo mit vielen anderen, damit Sie endlich handeln, damit Sie verstehen, das ist das gesellschaftliche Thema. Für mein Kind, für Ihre Kinder und alle Kinder, damit die auf dieser Erde eine Zukunft haben.
Vielen Dank. Der Abgeordnete Christian Moser von der Unionsfraktion hat bis auf kurze Unterbrechung seinen gesamten Geburtstag bisher mit uns hier im Plenum verbracht. Dennoch rufe ich ihn zum Pult, damit er seine nächste Rede hält. Alles Gute.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich durfte ja mit Ihnen schon reinfeiern, genau. Und freue mich jetzt zwar auch auf
Schön
zu Hause,
war's.
Genau, freue mich jetzt auch auf zu Hause, aber diese Debatte ist natürlich wichtig und ich möchte ein paar Punkte sagen dazu. Wenn man auf die Klimaschutzpolitik der Bundesregierung global und europäisch guckt, sind einige Punkte wichtig. Erstens, Deutschland hat in der Klimaschutzpolitik weltweit eine Führungsrolle. Wir haben ambitionierte Klimaschutzziele, -65% bis 2030, -88% bis 2040, klimaneutral bis 2045. Wir haben auch starke Maßnahmen in den letzten Jahren ergriffen, um Klimaschutz durchzusetzen. Wir haben einen nationalen CO2-Preis eingeführt, der auch von der Wirtschaft als Mittel für den, aus dem Wettbewerb heraus anerkannt wird. Wir haben den Kohleausstieg eingeleitet. Wir sind, was erneuerbare Energien anbelangt, seit über 10 Jahren EU-Spitze bei jährlich installierter Leistung pro Kopf, Solar und Wind. Wir haben ein Klimaschutzgesetz mit sektorbezogenem CO2-Budget eingeführt. Und was die EEG-Einspeisevergütung anbelangt, haben mittlerweile über 10 EU-Staaten in der Nachfolge ähnliche Regelungen ergriffen. Insgesamt ist es so, dass sich die EU Deutschland anpasst. Das Klimaziel 2040 gilt jetzt für alle. Deutschland folgt einem ähnlichen Pfad, wie Sie bereits gehört haben, seit Jahren. Jetzt müssen alle anderen auch. Und auch was den ETS2 angeht, haben wir jetzt ein Nachfolgeinstrument für das BEHG vereinbart. Für viele Staaten ohne eigene Bepreisung ist das ein großer Preissprung und sehr schwierig umzusetzen. Und doch gehen die EU-Staaten diesen Weg. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir europaweit gesehen mehr Fairness brauchen und Rücksicht auf die anderen Mitgliedstaaten nehmen müssen. Wir haben derzeit sehr hohe Energiepreise und viele Bürger in wirtschaftlich schwächeren Staaten in der EU leiden darunter. Deswegen, und auch weil es Staaten gibt, die keinen CO2-Preis haben, wie Rumänien, oder einen sehr niedrigen nationalen CO2-Preis wie Polen, Island, Slowenien oder Spanien, ist der ETS2 eine Herausforderung. Und deswegen ist es richtig, dass man sich auch jetzt unter den EU-Umweltministern darauf committet hat, dass man diesen noch ein Jahr schiebt, um die notwendige Akzeptanz auch sicherzustellen. Besser, als wenn er gar nicht kommt. Auch was die Klimazertifikate angeht, sind 5% ein Kompromiss. Aber ein Kompromiss, mit dem die Wirtschaft in Gesamteuropa auch leben kann. Zur Fairness gehört auch, dass wir Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand für unsere Wirtschaft darstellen müssen. Das BEHG ohne ETS2, und das gehört zur Wahrheit dazu, ist eine Wettbewerbsverzerrung gegen deutsche Unternehmen. Darum wollen wir auch unbedingt, dass der ETS2 kommt. Spediteure zahlen höhere Kraftstoffpreise. Das wirkt sich auch bei der Logistik aus. Wir haben Carbon Leakage, chemische Industrie, sind rund 40.000 Jobs bedroht und so weiter und so weiter. Aber die Wirtschaft bei uns sagt, das ist der richtige Weg. Die Wirtschaft bei uns stellt sich nicht gegen den Klimaschutz. Ich habe das letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, ähnlich gesagt, wo der Präsident des Verbandes der chemischen Industrie gesagt hat, dass der Emissionshandel einen Bombenjob gemacht hat. Er hat in der chemischen Industrie die Emissionen halbiert und gleichzeitig hat sich die Produktion gesteigert. Das heißt, wir kommen hier voran, wir nehmen hier die Wirtschaft mit. Sie werden die Menschen auch nicht mitnehmen, wenn die Arbeitsplätze immer stärker abgebaut werden, weil sich dann die Akzeptanz stark verringern wird. Ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist, bei den Klimazertifikaten. Jetzt in Belém ist gerade das Thema Regenwaldschutz ein wichtiges. Und ich finde es richtig, dass sich Deutschland beteiligen wird bei dem Investitionsfonds für den Regenwald. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir nicht hier einen Business Case schaffen, ob wir hier nicht die Möglichkeit schaffen, dass der Regenwaldschutz auch mit Klimaschutzzertifikaten verbunden werden kann. Dann haben wir Klimaschutzzertifikate für die europäische Wirtschaft und wir tun dem Regenwald etwas Gutes. Bei der Bedeutung, die der Regenwald in der ganzen Welt für das Weltklima hat, wäre das ein guter Weg. Dafür werbe ich und wünsche jetzt ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Als Nächstes spricht Dr. Ingo Hahn für die AfD.
Ja, Herr Präsident, meine geschätzten Damen und Herren, werte Grüne, Sie präsentieren uns heute eine Aktuelle Stunde, mit der Sie bereits im Titel versuchen, Angst und Panik zu verbreiten. Denn einen Klimakollaps, wie von Ihnen hier behauptet, den gibt es ja gar nicht. Freilich, es ist Ihr politisches Geschäftsmodell, den Menschen per Weltuntergangsszenario die Zuversicht zu rauben und nicht nur die Zuversicht, sondern auch noch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen. Und ja, per Spritsteuer, per CO2-Abgabe und per Heizungsverbot sind Sie ja auch relativ erfolgreich. Erfolgreich besonders im Umverteilen dieser Einnahmen an Sozialmigranten und in die ganze weite Welt hinein. Aber Aber es ist noch nicht genug. Es ist Ihnen noch nicht genug. Dabei zeigt ja gerade der Klimagipfel in Belém jetzt, wie verlogen und wie doppelt diese Moral ist. Sie, Frau Badum, und Ihre Kollegen jetten mit 50.000 anderen Teilnehmern jetzt nächste Woche und den ganzen Klimajüngern natürlich zu den Palmen in Brasilien. Ich als echter Ökologe werde selbstverständlich hierbleiben. So viel zum angeblichen Klimakollaps. Der Kollaps findet nämlich ganz woanders statt. Der Kollaps findet ganz woanders statt. Und zwar hier bei unserem Wohlstand. Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, können nicht mehr von ihrer mickrigen Rente leben. Eltern, die sich noch trauen, Kinder zu haben, können ihre Miete nicht mehr bezahlen, geschweige denn sich ein Eigenheim leisten. Patienten, die immer in die Krankenkasse einbezahlt haben, die können sich keinen Termin beim Arzt mehr verschaffen. In allen Bereichen geht es bergab. Da droht der Kollaps, der Wohlstandskollaps. Neben dem Klimakollaps gibt es aber in Ihrem Titel noch weitere Fake News, nämlich die, dass Deutschland bei der Schwächung der Klimapolitik eine führende Rolle spielen würde. Genau das Gegenteil ist der Fall. Denn kein anderes Industrieland dieser Erde hat auch nur ansatzweise so viel Irrationalität oder ist so vernarrt in die Klimareligion wie Deutschland. Kein anderes Land hat so viel seines Geldes, seines Wohlstands und seiner Energiesicherheit geopfert wie diese schwarz-rot-grüne Weltverbesserungsrepublik. Und dabei hat man noch alle 26 anderen Länder der Europäischen Union mit in den Schlund der Deindustrialisierung hineingezogen. Mit uns, mit der Alternative für Deutschland, wird diese Politik der Verarmung und der Selbstzerstörung aber bald ein Ende haben. Dann kommen alle Klimagesetze auf den Misthaufen. Wie Herr Milei sagen würde, afuera, weg damit. Oder wie ich sage, más afuera, weiter, weg damit. In einem Punkt, werte Grüne, haben Sie aber mit Ihrer Aktuellen Stunde heute recht. Nämlich mit dem Begriff des Führungsversagens. Denn was die Regierung Merz hier, werte CDU, CSU, was die Regierung Merz hier abgeliefert hat, das ist tatsächlich traurig. Kein Konzept für die Masseneinwanderung, kein Konzept gegen die hohe Kriminalität und ein exorbitanter Schuldenberg, der die junge Generation noch auf Jahrzehnte belasten wird. Verwundert bin ich allerdings über Ihr schnelles Vergessen. Denn es ist noch kein Jahr her. Da waren Sie selbst noch die Führung, die Sie hier heute kritisieren. Sie haben uns den Salat hier doch eingebrockt. Aber Ihre Regierung hielt ja noch nicht mal eine Legislaturperiode durch. Da hört sich das Wort Führungsversagen aus Ihrem Munde schon recht merkwürdig an. Immerhin scheinen Sie nun in der Oppositionsrolle angekommen zu sein. Das ist doch schön. Richten Sie sich also gerne dort ein, denn ich habe eine noch schönere Nachricht für Sie. Die Grünen werden nämlich in der Opposition bleiben, zumindest in den Ländern, in denen Sie über die 5%-Hürde kommen. In diesem Sinne, der Kollaps trifft diesmal nicht das Klima, sondern seinen Verursacher.
Vielen Dank. Daniel Ringtet von der Sozialdemokratischen Fraktion ist der nächste Redner.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich will mal ein paar Dinge sagen. Es nervt mich als junger Mensch, muss ich wirklich sagen, wie Sie dieses Land hier kaputt drehen, unser Heimatland kaputt drehen. Ja, wir haben Herausforderungen, aber es ist ein tolles Land. Und bekennen Sie sich doch endlich mal dazu, dass wir in einem tollen Land leben, als statt immer nur zu spalten und zu hetzen. Es nervt einfach nur noch, das will ich Ihnen ja Deutlichkeit sagen. Und gerade in diesem Thema, wo Sie ja leugnen, dass es überhaupt diesen Klimawandel gibt, braucht es Einheit, braucht es entsprechend auch Tatkraft, die wir hier auch entsprechend bringen müssen und die, glaube ich, auch die Mitte des Hauses eint. Und das ist erstmal sehr gut, das will ich erstmal ganz klar sagen, dass das das Haus eint, dass wir darüber diskutieren und sprechen. Und wir haben ja auch gemeinsam in der letzten Sitzungswoche als Koalitionsfraktion einen wichtigen Antrag eben auch zur Klimakonferenz eingebracht. Das ist ja keine Debatte, die wir nur heute führen, sondern die wir fast jeden Tag, wir Umweltpolitiker und Klimapolitiker, fast jeden Tag gemeinsam führen. Und das ist auch gut so. Und deshalb braucht es hier auch Einheit der Demokratinnen und Demokraten bei diesem wichtigen Thema für unsere Gesellschaft. Und ja, es ist so, die Europäische Union hat sich auf ein rechtsverbindliches Klimaziel von 90% eben bis 2040 geeinigt. Und das ist weltweit beispiellos, das muss man ganz klar sagen. Und es ist in Zeiten gerade von so Populisten wie Ihnen da rechts außen, die das Vertrauen in Wissenschaft, in Gesellschaft, in die Bürgerinnen und Bürger, in die Politik untergräbt, ist dieser Beschluss ein starkes Zeichen. Europa handelt und Europa handelt gemeinsam, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist angesprochen worden, wir haben erstmals ein Klimaschutzlevel auf europäischer Ebene an das nationale Schutzniveau in Deutschland angepasst. Das ist ein Meilenstein, nicht nur für das Klima, sondern auch für die Menschen. Denn was bedeutet denn ambitionierter Klimaschutz? Was bedeutet das denn ganz konkret für die Menschen? Es bedeutet erstmal, dass die Luft viel sauberer wird. Es bedeutet, dass Menschen, die entsprechenden Wohnungen leben, die nicht so gut gedämmt sind, dass sie hitzeresilienter werden. Das bedeutet eben auch, dass wir unsere Ernten schützen. Das alles bedeutet Klimaschutz. Das ist ganz, ganz bedeutend für unsere Lebensgrundlage. Und das müssen wir immer wieder übersetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Ziel ist deshalb auch wichtig, dieses europäische Klimaziel. Das sorgt eben dafür, dass der Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten fair bleibt. Das ist auch einer der Grundsätze der Europäischen Union. Und wenn alle nach denselben Regeln spielen, wird Klimaschutz kein Standortnachteil, sondern ein gemeinsamer Fortschritt für alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, die Entscheidung war ein Kompromiss, die Umweltminister Schneider hinbekommen hat auf europäischer Ebene. Das muss man sagen. Aber die Stärke der Demokratie und gerade in Europa ist eben der Kompromiss. Und es ist wichtig, dass wir alle Länder mitnehmen, die unterschiedliche Herausforderungen auch haben. Die osteuropäischen Länder haben eben Sorge vor einem zu schnell steigenden CO2-Preis eben auch gehabt. Es nützt doch nichts, die damit ihre Angst alleine zu lassen, sondern er hat die osteuropäischen Länder wieder in die Mitte geholt, mitgenommen. Und es ist wichtig, dass wir dieses gemeinsame Klimaziel haben. Was wäre los gewesen, wenn wir eben nicht dieses gemeinsame Ziel gehabt hätten und heute quasi ohne Ziel nach Belém gefahren wären? Das kann doch nicht das Ziel gewesen sein. Von daher war das eine gute Arbeit des Umwelt- und Klimaministers. Und, meine Damen und Herren, man muss ja auch noch mal sagen, warum ist das so ein wichtiges Zeichen eben für den Klimaschutz? Wenn wir uns mal schauen, wo die Klimakonferenz in Belém stattfindet, ist das entsprechend mitten im Amazonasgebiet. Denn die grüne Lunge der Welt droht dort der Kollaps. Schon heute sind rund 17% ihrer Fläche zerstört, weitere 17% stark geschädigt. Was lange einer der größten CO2-Speicher der Erde war, stößt inzwischen mehr Treibhausgase aus, als er aufnehmen kann. Der Regenwald steht vor einem Kipppunkt mit dramatischen Folgen für das globale Klima. Und dabei ist der Amazonas ja nicht nur ein Klimafaktor für uns alle auf der Welt, sondern er ist auch Lebensraum für rund 10% aller bekannten Tier- und Pflanzenarten. Und er ist zu Hause von etwa 400 indigenen Bevölkerungsgruppen. Auch das dürfen wir nicht vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was dort verschwindet, kann kein Mensch, kein Staat, keine Technologie je zurückbringen. Und deshalb ist es so wichtig, um den Schutz der Tropenwälder zu stärken, dass wir in Brasilien einen globalen Waldschutzfonds ins Leben gerufen haben. Und Deutschland unterstützt dieses Vorhaben von Beginn an. Und der Bundeskanzler hat sich auch hierzu klar bekannt. Und das ist ein wichtiges Zeichen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher lassen Sie uns gemeinsam hier weiter Klimaschutz betreiben für die Menschen in diesem Land, denn es ist gut so. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der letzte Redner in dieser Aktuellen Stunde ist Dr. Thomas Gebhardt von der CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, worum geht es eigentlich? Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land gut und sicher leben können. Und wir wollen, dass Sie sich darauf verlassen können, dass Sie auch in 10, in 20 und in 30 Jahren in unserem Land gut und sicher leben können. Und gerade mit Blick auf unsere Kinder muss es uns doch gelingen, langfristig unseren Wohlstand zu sichern. Und dazu gehört selbstverständlich auch, dass es uns gelingt, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Wirtschaft, Umwelt, Soziales sind eben keine Gegensätze, sondern sie gehören zusammen. Und denjenigen, die einseitig sagen, die Wirtschaft, die Industrie sei das Problem für den Klimaschutz, sage ich nein. Die Wirtschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Und denjenigen, die sagen, wir brauchen keinen Klimaschutz, sage ich, sie verspielen die Zukunft unserer Kinder und sie gefährden den langfristigen Wohlstand in unserem Land. Umwelt, Wirtschaft, Soziales gehören zusammen. Und es ist unsere Aufgabe in der Politik, genau dafür zu sorgen. Ja, wir haben in Deutschland und darüber hinaus aktuell einige Probleme und Herausforderungen. Aber lassen Sie uns doch mal einen Moment lang, nur einen Moment lang, den Blick einnehmen, den ein Ruderer einnimmt, wenn er in seinem Boot sitzt. Er strengt sich an, er versucht voranzukommen, aber er hat dabei im Blick, was er schon an Wegstrecke geschafft hat. Und ich finde, wir haben in unserem Land eine ganze Menge geschafft. Wir haben seit 1990 die Treibhausgasemissionen um nahezu die Hälfte reduziert und gleichzeitig hat sich die Wirtschaftsleistung verdoppelt. Das ist enorm. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder auf vielfältige Art und Weise es geschafft, Spitzentechnologien, saubere Spitzentechnologien zu entwickeln und an den Markt zu bringen, die heute weltweit gefragt sind. Und jetzt blicken wir nach vorne. Ja, wir haben Herausforderungen. Und ich will nur drei Punkte heute, konkrete Punkte ansprechen, die aus meiner Sicht den Handlungsbedarf beschreiben. Der erste Punkt, der europäische Emissionshandel hat dafür gesorgt, dass wir Klimaschutz in Europa auf eine effiziente Weise betreiben können. Umweltfreundliches Verhalten lohnt sich damit auch finanziell. Und es wäre ein Unfug, diesen Emissionshandel über Bord zu werfen. Aber selbstverständlich müssen wir ihn weiterentwickeln. Wir müssen ihn anpassen. Und es ist klar, solange bis dieser CO2-Grenzausgleichsmechanismus, also die sogenannten Klimazölle, nicht effektiv und bürokratiearm funktionieren, solange braucht es auch weiterhin kostenlose Zuteilungen für die Industrie, die im internationalen Wettbewerb steht, um sie zu schützen. Und wir brauchen natürlich auch Folgendes. Mit Blick auf die Industrie und den Emissionshandel muss klar sein, es braucht eine Perspektive über das Jahr 2039 hinaus. Und diese Perspektive, die braucht es jetzt, weil es jetzt um Investitionssicherheit und Planungssicherheit geht. Und dafür machen wir uns und die Bundesregierung stark. Der zweite Punkt: In den letzten Wochen drohte, dass der europäische Emissionshandel für Gebäude und Verkehr auf die lange Bank geschoben wird oder dass er gar nicht kommt. Und es ist gelungen, auch der Bundesregierung, auch mit Hilfe anderer Staaten ist es gelungen, dass dieser europäische Emissionshandel jetzt 2028 kommt. Das ist gut. Es sorgt für mehr CO2-Reduktion und es sorgt für faire Wettbewerbsbedingungen in Europa. Und das ist in unserem Interesse und ein sehr gutes Ergebnis. Und ich will heute einen dritten Punkt ansprechen, der mir besonders wichtig ist. Ich finde, wir müssen in Deutschland viel konsequenter sein mit Blick auf Produkte von außerhalb der Europäischen Union, die nicht unseren Standards entsprechen, damit diese Produkte vom heimischen Markt ferngehalten werden. Und ich spreche nicht nur über Umweltstandards, ich spreche über Sicherheitsstandards. Es gibt weitere Standards, die ich im Sinn habe. Und das ist nicht nur eine Frage der Umwelt, auch das ist eine Frage der fairen Wettbewerbsbedingungen und eine Frage der Sicherung der Arbeitsplätze. Kurzum, meine Damen und Herren, es liegt an uns, eine Politik zu machen, die wirtschaftliche Stärke, Soziales und Umwelt zusammenbringt, verbindet. Und wer, wenn nicht Deutschland, ist in der Lage, genau das zu schaffen?
Vielen Dank. Aber die letzte
Wortmeldungen in der Aktuellen Stunde, welche ich hiermit schließe. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung angekommen.